Unser heutiger Predigttext ist Psalm Nummer 6. Psalm 6, wir lesen den ganzen Psalm. Psalm 6, das ist das Wort unseres Gottes. Dem Chorleiter mit Saitenspiel auf der Scheminit, ein Psalm von David. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin welk. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind bestürzt. Meine Seele ist tief bestürzt, aber du, Herr, bis wann? Kehre um, Herr, befreie meine Seele, rette mich um deiner Gnade willen. Denn im Tod ruft man dich nicht an, im Scheol, wer wird dich preisen? Müde bin ich durch mein Seufzen, die ganze Nacht schwemme ich mein Bett, mache mit meinen Tränen mein Lager zerfließen. Geschwächt von Gram ist mein Auge, gealtert wegen all meiner Dränger. Weicht von mir, ihr Übeltäter, denn der Herr hat die Stimme meines Weinens gehört. Der Herr hat mein Flehen gehört. Mein Gebet nimmt der Herr an. Beschämt und tief bestürzt werden alle meine Feinde. Sie müssen zurückweichen, werden plötzlich beschämt. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort, wir danken dir für diese Worte, die du uns auch gibst, womit wir auch selber beten können, immer wieder, wenn wir in einer solchen Situation sind, aber du gibst uns diese Worte auch, um uns zu lehren, um uns zu helfen, dich besser kennenzulernen, dich besser anzubeten. Bitte hilf uns zu verstehen, mach unsere Herzen aufmerksam und ruhig, dass wir dein Wort hören und verstehen und dann auch anwenden können. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Der sechste Psalm ist der erste in dieser Reihe von sogenannten sieben Bußpsalmen. Und diese Bußpsalmen, die sind sehr unterschiedlich. In einigen ist ganz klar die Rede von bestimmten Sünden, für die der Beter um Vergebung bittet. Aber in diesem sechsten Psalm hier, der eben der erste ist, dieser Bußpsalm, da nennt David keine Sünde, keine konkrete Sünde. Und seine Reue ist eigentlich nur andeutungsweise erkennbar. Und trotzdem können wir deutlich eine Veränderung gegenüber den vorangehenden Psalmen erkennen, wo David noch mehr überzeugt scheint von seiner eigenen Gerechtigkeit. Die Psalmen 3 bis 5, die gleichen dem 6. zwar darin, dass David von der Bedrohung durch seine Feinde spricht und um Gottes Hilfe ruft. In ihnen zeigt er aber eine größere Gewissheit, dass Gott auf seiner Seite ist von Anfang an und die Feinde fernhält von ihm. Im 4. Psalm, da sagte er sogar, dass er getrost in Ruhe schlafen kann, auch wenn Feinde ihn umringen. Und diese Gewissheit, die scheint jetzt irgendwie im 6. Psalm nicht mehr so da zu sein. In Vers 7, da lesen wir vielmehr von Schlaflosigkeit. Müde bin ich durch mein Seufzen, die ganze Nacht schwemme ich mein Bett, ich benetze mein Lager mit meinen Tränen. Wie ist es dazu gekommen? Wie ist der Beter, dem Beter, seine Gewissheit abhanden gekommen? Wir wissen es nicht mit Sicherheit, weil wir die genauen Umstände hier nicht kennen, aber wir können dem Gebet Davids entnehmen, dass wohl der anhaltende Druck von außen eine Veränderung seiner Sicht von sich selbst bewirkt hat. den ersten Versen, da kommt Davids Bewusstsein ganz deutlich zum Ausdruck, dass er Gottes Gnade nötig hat. Vers 3, sei mir gnädig, o Herr. Vers 4, hilf mir um deiner Gnade willen. Wo er vorher nur betete, bewahr mich vor meinen Feinden. Und dann dachte, der Herr hilft mir gewiss, weil ich ja im Recht bin. Da bittet er Gott jetzt, dass er helfen soll, indem er ihm gnädig ist. David weiß offensichtlich, dass er Gottes Gnade braucht, weil er eben nicht gerecht ist. Nur jemand, der seine Sündhaftigkeit erkennt, weiß, dass er Gottes Gnade nötig hat. Nur wer seine Sündhaftigkeit erkennt, weiß auch, dass er Gottes Gnade nötig hat, dringend nötig hat. Was hat ihn dahin geführt? Wenn wir dem Verlauf der Psalmen folgen, dann können wir annehmen, dass es David so ging, wie es uns vielleicht manchmal auch geht, wenn wir in Bedrängnis kommen. Zuerst halten wir die Bedrängnis für Ungerechtigkeit. Wir denken vielleicht, Gott sollte diese Bedrängnis entfernen, dann kann ich wieder froh sein. Die Bedrängnis halten wir für etwas Fremdes, etwas, das nicht in das Leben eines von Gott gesegneten Menschen gehört. Das Wort Gottes zeigt uns aber, dass Bedrängnis sehr wohl zum Leben eines Frommen gehört. Viele Stellen lehren uns, dass die Schwierigkeiten im Leben, auch die Bedrängnis durch böse Menschen, von Gott zu unserer Erziehung gebraucht wird. Zum Beispiel ganz deutlich und auch ausführlich im Hebräerbrief. Ihr kennt das, aber es lohnt sich, das wieder zu lesen. Hebräer 12, Vers 4 und folgende. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was er erduldet, ist zur Züchtigung oder zur Erziehung. Und Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem haben wir auch unsere Väter nach dem Fleisch als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir nicht vielmehr dem Vater der Geister untertan sein und leben? Denn sie züchtigten uns freilich für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Der Apostel Paulus ermutigt uns darum, der Bedrängnis Gutes abzugewinnen. Ja, er sagt sogar, dass wir uns in der Bedrängnis rühmen können, groß tun können, damit, dass wir Bedrängnis haben. Römer 5, Vers 2. Wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen. Da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. David weiß darum, dass Gottes Züchtigung Gutes bewirken soll und wird. Und darum betet er in Vers 2, Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm. David bittet hier nicht, Gott halte die Bedrängnis von mir fern. Züchtige mich überhaupt nicht. Nein, das tut er nicht. Er bittet, strafe, züchtige mich nicht in deinem Zorn, sondern sei mir gnädig. Mit anderen Worten, züchtige mich, ja, aber nicht in Zorn und Grimm. Dieselbe Art zu beten finden wir auch beim Propheten Jesaja zum Beispiel, Jeremia 10, Vers 24. Züchtige mich, Herr, doch mit rechtem Maß, nicht in deinem Zorn, damit du mich nicht aufreibst. Das ist der Unterschied, den die Gnade Gottes ausmacht. Die Gnade Gottes macht diesen Unterschied. Wenn Gott uns nicht gnädig ist, wenn er uns nicht in seiner Gnade erzieht und straft, dann werden wir aufgerieben, nicht wahr? Gottes Zorn kommt in der Weise über seine Feinde, dass sie kein gutes Ende sehen. Seine Kinder hingegen erfahren letztendlich die väterliche Liebe in seiner Erziehung. Das Ende ist Christusähnlichkeit und größere Nähe zu Gott. Römer 8, Vers 28 und 29. 28 zitieren wir ja meistens die erste Hälfte nur. Römer 8, Vers 28 und 29. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Darum bittet David in seiner großen Bedrängnis: Handle mit mir nach deiner Gnade, Herr. Lass nicht deinen Zorn über mich ergehen, sondern züchtige mich als dein Kind. Dann werde ich am Ende dein Heil erfahren. Und diese Sicht von der Bedrängnis, von seiner Bedrängnis, macht David Mut und lässt ihn am Ende die Gewissheit von Gottes Hilfe zurückgewinnen. Das heißt nicht, dass er nicht schwer leidet, auch nicht, dass sich sein Ergehen plötzlich verändert jetzt. Gottes Kinder müssen mitunter in schweren Nöten leiden, manchmal schwerer als die nichtgläubigen Mitmenschen. David schreibt später in Psalm 34, vielfältig ist das Unglück des Gerechten. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten. Aber aus dem allen errettet ihn der Herr. Sie gehen durchs Tränental und machen es zu einem Quellort. Und damit beschreibt David seine Not sehr eindrücklich und ohne Beschönigung. Vers 3, ich verschmachte, meine Gebeine sind erschrocken. Vers 4, meine Seele ist sehr erschrocken. Vers 7, ich bin müde, ich habe es satt, ich überschwemme mein Bett mit meinen Tränen. Vers 9, mein Auge ist verfallen vor Kummer. Dabei sehen wir, wie die seelische und die körperliche Not nicht scharf unterschieden werden können. Das ist irgendwie ineinander verwoben. Gebeine und Seele sind erschrocken. Der ganze Mensch ist betroffen von der Not. Der Notleidende ist erschöpft und doch kann er nicht schlafen. Und dennoch, in dieser Misere, Bedrängnis von Feinden, von außen, Seelennot und, sollen wir sagen, auch Sündenerkenntnis im Innern. David verliert die Hoffnung auf seinen Gott nicht. Er schreit zu seinem Gott, er ist zuversichtlich, dass er auf seine Gnade hoffen darf. Er weiß nur nicht, wann er erhört werden wird. Und darum fragt er, wie lange noch, Herr, wie lange noch? Er weiß, er wird erhört werden. Aber wie lange es noch gehen wird, weiß er nicht. Wie lange muss deine Erziehung noch dauern, Herr? Er weiß, dass sie nötig ist und dass sie ein Ziel hat. Und er glaubt, dass sie zur rechten Zeit aufhören wird. Darum fragt er nach der Dauer. Und David scheint das Ziel zu kennen, das Gottes Handeln an seinen Kindern hat. Das Ziel einer solchen Prüfung ist immer, dass Gott verherrlicht und gepriesen wird. Später schreibt David durch den Heiligen Geist. In Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not, das sagt Gott, so will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Die Not und die folgende Errettung führt dazu, dass Gott verherrlicht, gepriesen wird. Und das ist das höchste Ziel des Menschen. Wir haben vorher eine Frage aus dem kleinen Westminster-Katechismus angeschaut. Die erste Frage aus dem Katechismus kennt ihr mittlerweile alle. Ihr müsst es immer wieder euch anhören, weil ich das so gern zitiere. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Durch das Heilshandeln Gottes an den Menschen soll in dieser Welt Gottes Lob hervorbrechen. Und darum betet David hier in Vers 6, im Psalm 6, denn im Tod gedenkt man nicht an dich. Wer wird dir im Totenreich Lob singen? Mit anderen Worten, Herr, wenn du mich nicht rettest, wenn ich durch die Hand meiner Feinde im Tod ende, dann wird man auf dieser Erde die Stimme meines Lobes nicht mehr hören können. Das ist es aber, was ich will. Ich will dahin kommen, dass ich am Ende wieder Loblieder schreiben und singen werde. Das ist das, was David will. Gott loben. Darum will er leben. Und das ist auch unser Ziel. Es ist auch unser Ziel, wenn wir in Bedrängnis kommen und leiden müssen. Oder suchen wir vielleicht allein die Erleichterung für uns selbst, wenn wir in Bedrängnis kommen? Können wir beten, Herr, was ich leide, das mag ich nicht. Ich will davon befreit werden. Aber solange es nötig ist und wenn es nötig ist, dass du am Ende dadurch gepriesen wirst, dann will ich dich um Hilfe bitten, es auszuhalten. Ich glaube, dass David zu dieser Gebetshaltung durchdringen konnte, weil er eben die Gnade Gottes kannte und auf sie hoffte. Wir finden die Haltung, die David wohl ansatzweise hatte, später bei dem großen König Israels, Christus, in Vollkommenheit. Er, der nicht wegen seiner Sünde litt, sondern unschuldig und an unserer Stelle, er betete in seiner großen Not unter der Last aller unserer Sünden. Vater, wenn es sein darf, nimm diesen Kelch von mir weg. Aber nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. Und seinem Vorbild sollen wir folgen. Hebräer 12, Verse 1 bis 3 sagt, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und damit ihr nicht den Mut verliert. Dann in Vers 9 finden wir eine plötzliche Wende in Davids Ausdruck. Von der Verzweiflung kommt er zur Gewissheit der Erhörung seines Gebets. Bestimmt ist er noch nicht von seinen Schwierigkeiten befreit an diesem Punkt. Aber er schaut zuversichtlich in die Zukunft, wenn Gott sein Geschick wenden wird und die Feinde dann einmal unschädlich gemacht werden. David verrät uns nicht, was diese plötzliche Wende herbeigeführt hat. Was ihm die Gewissheit gibt, dass der Herr sein Flehen gehört hat. Ich glaube, es ist die ganze Haltung und auch die Reihenfolge seines Gebets, die ihn zurückgeführt hat. Von dieser Haltung Davids und von der Entwicklung seines Gebets können wir lernen für unsere eigenen notvollen Situationen. Das Erste ist vielleicht in Davids Situation so selbstverständlich, dass wir es leicht übersehen. David weiß, wohin er sich wenden muss in seiner Not. Er richtet sich mit seinem Schreien an seinen Herrn. Er betrachtet seine ganze Situation, seine Freuden, sein Leid, seine seelischen und körperlichen Nöte vor dem Angesicht Gottes. David hatte auch göttliche Männer als Ratgeber. Er hatte den Propheten Nathan oder seinen Freund Jonathan, andere Propheten, menschliche Ratgeber. Aber da, wo sein Leben wirklich reflektiert und besprochen wird, das ist vor dem Angesicht Gottes. Von daher kommt schließlich auch seine Wiederherstellung und seine neue Glaubensgewissheit. Seine Hilfe kommt allein von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. So betet er auch in Psalm 121. Menschen können hilfreiche Tröster sein. Sie können auch praktischen Rat geben. Sie können uns unter Umständen auch den Weg zurück in die Gemeinschaft mit dem Herrn weisen. Aber das ist schon alles. Nur der Herr selbst hat wirklich Zugang zu unserer Seele. Und er kennt die Wurzeln all unserer wahren Nöte. Und so fand denn David auch im Gebet die Erkenntnis seiner Sünde und Sündhaftigkeit, sodass er wusste, ich brauche Gottes Gnade. Natürlich, er wurde von außen bedrängt und er hätte eigentlich seinen ganzen Fokus auf das richten können, mir geht es so schlecht, weil die anderen mit mir so tun. Aber er wusste, ich brauche Gottes Gnade. Dieses Bewusstsein gehört in jedes Gebet, in jedes unserer Gebete. Ich brauche Gottes Gnade. Wir können nur zu Gott kommen aufgrund seiner Gnade in Jesus Christus. Das sind wir uns bewusst oder nicht, wenn wir immer wieder beten und am Ende sagen, dies bitten wir im Namen des Herrn Jesus. Was heißt das? Es ist nicht nur eine Formel. Das ist nichts anderes als das Bewusstsein, dass wir nur deshalb zu Gott kommen können und ihn bitten können, weil Christus, der Sohn Gottes, uns diesen Zugang geöffnet hat. Weil er unsere Sünde tilgte durch sein Blut und uns dadurch rein gemacht hat, können wir überhaupt zu Gott kommen. Durch seine Gnade. In Gottes Sohn Jesus Christus ist die Gnade Gottes zu uns gekommen. Eine weitere Erkenntnis Davids in seinem Gebet ist, dass Gottes Strafe und Zucht zu unserem Besten führt. David bittet, wie wir gesehen haben, nicht, dass Gott ihn überhaupt nicht züchtigt, sondern dass er ihn nicht im Zorn züchtigt, wie wir gesehen haben, sondern in seiner gnädigen Heilsabsicht. So dürfen wir auch beten in der Not nach dem Vorbild Davids und des Propheten Jeremia, züchtige mich Herr, doch mit rechtem Maß, nicht in deinem Zorn, damit du mich nicht aufreibst. Diese Gewissheit, dass Gott das rechte Maß der Erziehung und Strafe hat, gab David schließlich den Mut, den Weg Gottes für sich anzunehmen. Er konnte zuversichtlich sein, dass der Herr sein Geschick wieder wenden wird, zu seiner Zeit, so konnte er Schweres im Moment noch erdulden, solange es nötig war. Aber gleichzeitig wusste er, dies hat ein Ende. Der Herr hat mein Flehen gehört und meine Feinde müssen am Ende zuschanden werden. Sie werden unschädlich gemacht werden. Am Anfang seines Gebets sagt er noch, meine Gebeine sind erschrocken, meine Seele ist sehr erschrocken. Und jetzt am Ende in Vers 11 sagt er in seiner neuen Gewissheit, meine Feinde müssen zusammenschanden werden und sehr erschrecken. Sie sind es, die am Ende erschrecken müssen. Und solches bewirkt ein Gebet, das auf Gottes Gnade in Christus und auf seine Weisheit in unserer Erziehung vertraut. Der Rat Jeremias geht in die gleiche Richtung. Wir lesen in seinen Klageliedern, und das ist für mich etwas vom Größten in den Klageliedern, da gibt es so viel Klage und Gejammer, da ist so viel Elend und Not, das beklagt wird. Aber in der Mitte dieser fünf Kapitel, im dritten Kapitel, ziemlich genau in der Mitte vom dritten Kapitel, da steigt Jeremia auf zu Höhen des Lobpreises. Und da sagt er, die Gnadenerweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben werden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist's, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Er stecke seinen Mund in den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden, denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade. Ebenso heißt es von dem Herrn Jesus Christus, der ja der eigentliche Autor von Davids Gebeten ist. Und er ist auch der eigentliche Beter der Psalmen. Von ihm, von Jesus Christus, heißt es in Hebräer 5, Vers 7, der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Machen wir es wie unser Herr. Beten wir in unseren Nöten mit seinen Worten, die er uns auch in diesem Psalm, aber in vielen anderen Psalmen auch gegeben hat, dazu, dass wir sie beten und auch betend singen. Wenn wir währenddessen über die Worte, die wir beten oder singen, nachdenken, werden wir durch die Weisheit des Herrn verändert werden. Amen.